Helmholtz Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten deutschen Wissenschaftsorganisation. Wieder heißt es Ohren auf für Wissenschaft, wobei wir diesmal eine Spannbreite vom Mikrokosmos bis zum kompletten Universum abdecken. Wir sprechen nämlich über Elementarteilchenphysik und den Ursprung des Universums. In unserem Hörstück, schon gewusst, geht es diesmal um Supercomputer und außerdem hören Sie wieder unser Geräusch des Monats. Mein Name ist Sabine Lüders, ich grüße Sie, hallo. Wir beginnen mit unserem Geräusch des Monats. Das heißt, Sie hören gleich ein Geräusch aus der Naturwissenschaft und was es ist, verrate ich Ihnen am Ende dieses Podcasts. Also, Ohren auf für Wissenschaft.
Helmholtz Podcast, Geräusch des Monats.
Und wissen Sie, woher dieses Geräusch stammen könnte? Ein kleiner Hinweis. Es hat etwas mit unserem Schwerpunktthema zu tun, zu dem wir jetzt kommen.
Helmholtz Podcast, Schwerpunkt.
Elementarteilchenforschung, das ist unser heutiges Schwerpunktthema. Elementarteilchen geben Antwort auf die größten Fragen der Physik. Wie ist der Aufbau der Materie? Was hält die Welt im Innersten zusammen? Wie ist das Universum entstanden? Antworten auf diese Fragen suchen und finden die Forscher mit Hilfe von riesigen Teilchenbeschleunigern. Hören Sie dazu ein Feature von Erich Wittenberg. Er hat Professor Dr. Rolf-Dieter Heuer besucht, den Forschungsdirektor für den Bereich Hochenergiephysik im Hamburger Helmholtz-Zentrum DESI.
Das Universum begann mit dem Urknall. An dieser Stelle wäre es natürlich schön, ein Geräusch einzufügen. Aber da es im Moment des Urknalls eigentlich noch nichts gab, außer einer unvorstellbar großen Energie, die sich in einem einzigen Punkt verdichtete, gab es natürlich auch noch keine Luft, in der sich Schall hätte ausbreiten können. Und natürlich gab es auch kein menschliches Ohr, das diese gewaltigste aller Explosionen hätte hören können. Das Resultat des Urknalls ist jedoch heute für jeden sichtbar. Entstanden ist unser Universum. Entstanden ist der Weltraum. Entstanden ist die Materie, aus der alles besteht. Inbegriffen wir selbst. Aber woraus besteht die Materie? Diese Frage beschäftigt die Menschheit bis heute. Bereits vor über 2400 Jahren postulierte der griechische Philosoph Demokrit, dass die Materie aus unteilbaren kleinsten Teilchen aufgebaut ist, den Atomen. Heute wissen wir, dass die Wahrheit deutlich komplizierter ist. Die Atome bestehen nämlich ihrerseits aus noch kleineren Teilchen, den Elementarteilchen. Ein solches Elementarteilchen ist zum Beispiel das Proton. Protonen bilden zusammen mit Neutronen den Atomkern und um diesen fliegen, stark vereinfacht gesagt, Elektronen in bestimmten Kreisbahnen. Doch auch Protonen und Neutronen bestehen wiederum aus noch kleineren Teilchen, den sogenannten Quarks. Und spätestens hier fängt es an, richtig kompliziert zu werden. Fragen wir also jemanden, der sich wirklich mit der Materie auskennt. Professor Rolf-Dieter Heuer ist Forschungsdirektor für den Bereich Hochenergiephysik am Helmholtz-Zentrum DESI in Hamburg und erforscht dort Ursprung und Aufbau der Materie.
In den letzten 30 Jahren haben wir erforscht in der Hochenergiephysik, dass die Materie aus noch weit elementareren Grundbausteinen besteht. Wir haben sozusagen ein Periodensystem der Elementarteilchen aufgebaut, analog zum Periodensystem der Elemente. Und damit haben wir eine hervorragende Ordnung in die Teilchenphysik gebracht. Die Materie besteht aus drei Familien A4 Teilchen, das heißt insgesamt 12 Teilchen. Das ist im Prinzip alles, aus dem die Materie besteht.
Das hört sich fast so an, als wären alle Fragen geklärt. Doch dem ist nicht so. Nicht umsonst haben Forscher riesige Teilchenbeschleuniger entwickelt, in denen man verschiedene Elementarteilchen auf einer Kreisbahn beschleunigt und sie aufeinander prallen lässt. In den Messwerten dieser Kollisionen suchen die Forscher Antworten auf ihre Fragen. Ein solcher Teilchenbeschleuniger ist zum Beispiel Hera, ein über 6 Kilometer langer unterirdischer Ringbeschleuniger im Hamburger Helmholtz-Zentrum DESY.
In Hera lässt man Elektronen auf Protonen prallen. Wie hat man sich das vorzustellen? Wir beschleunigen Elektronen bzw. Protonen durch elektromagnetische Wechselfelder. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind auf der Schaukel und Sie möchten das Kind immer weiter anschaukeln zu höherer Frequenz sozusagen. Dann müssen Sie in der richtigen Phase, im richtigen Moment das Kind anschubsen, damit es eine höhere Geschwindigkeit bekommt. Genau dasselbe machen Sie mit dem elektromagnetischen Feld. Sie schubsen das Elektron oder das Proton immer stärker an und genau mit der richtigen Phase. Dann beschleunigen Sie diese Teilchen fast auf Lichtgeschwindigkeit und bringen sie zur Kollision. Und damit schießen Sie ein punktförmiges Teilchen, das Elektron, auf ein ausgedehntes Teilchen, nämlich das Proton, das ja aus den Quarks besteht. Und damit können wir genau untersuchen, aus welchen Teilchen das Proton besteht. Es besteht nämlich nicht nur aus diesen 3 Quarks, sondern diese 3 Quarks sind eingebettet sozusagen in einen See von Kräfteteilchen und anderen Quarks. Also es ist eine richtige Suppe, in dem diese 3 Teilchen wie Inseln immer wieder vorkommen.
Die Kraft, mit der Elementarteilchen in einem Beschleuniger aufeinanderprallen, ist aus unserer Sicht gar nicht mal so groß. 0,9 Teraelektronenvolt entsprechen ungefähr der Energie einer fliegenden Mücke. Doch für den Teilchenphysiker Professor Heuer ist das eine ganze Menge.
Das ist natürlich makroskopisch gesehen sehr wenig Energie, denn eine Mücke ist makroskopisch. Mikroskopisch im Bereich der Elementarteilchen ist das sehr, sehr viel Energie, weil diese Energie bringen sie ja praktisch auf, um fast punktförmige Teilchen miteinander zu kollidieren. Das heißt, sie haben eine sehr, sehr hohe Energiedichte quasi. Und das ist der Unterschied. Sie haben eine sehr hohe Energiedichte im Mikrokosmos, aber eine sehr geringe Energie im Makrokosmos.
Doch wozu betreibt man eigentlich den ganzen Aufwand? Die Beschleuniger werden immer größer und die Kosten sind nur noch durch internationale Kooperationen in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel wird Ende 2007 mit dem Large Hadron Collider, LHC, beim Forschungszentrum CERN in Genf der bislang größte Teilchenbeschleuniger der Welt seinen Betrieb aufnehmen. Sein Umfang beträgt stolze 27 Kilometer. Der Grund für diesen Aufwand ist die Suche nach einer neuen Theorie. Denn das bisherige Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist nicht ohne Fehler.
Mit unseren Teilchenbeschleunigern haben wir in den letzten 30, 40 Jahren einen fantastischen Einblick in die Struktur der Materie gewonnen. Wir wissen, welche Materiebausteine existieren. Wir wissen, welche Kräfte zwischen diesen Bausteinen wirken. Und wir wissen damit auch, was im frühesten Universum, bei der Entstehung des Universums passiert ist. Wir haben dafür das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik entwickelt in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und dieses Standardmodell wurde mit fantastischer Präzision überprüft und es stimmt hervorragend. Wir wissen aber, es hat jede Menge Probleme, dieses Standardmodell. Es muss ein anderes Modell geben, was dieses Standardmodell umfasst, was aber sehr viel weiter geht. Das Standardmodell stimmt für unseren Energiebereich, in dem wir uns befinden, den wir sehen, den wir fühlen. Die weitergehende Theorie, die muss fürs früheste Universum zutreffen, bei den hohen Energien. Und genau das werden wir in den nächsten Jahren genauer erforschen mit den neuen Beschleunigern, die im Bau sind bzw. die wir planen.
Dabei wissen die Forscher schon sehr genau, wonach sie suchen. Auf der Fahndungsliste stehen sogenannte supersymmetrische Teilchen, die wesentlicher Bestandteil der weiterführenden Theorie sind. Aber auch das sogenannte Higgs-Teilchen, das zur Erklärung der Materie wichtig ist, versucht man mit den neuen Beschleunigern zu finden. Das Standardmodell sagt diese Higgs-Teilchen zwar voraus, gefunden wurde es bisher jedoch nicht. Dennoch, auch wenn noch viele Fragen offen sind, haben Elementarteilchenforscher wie Professor Heuer vom Forschungszentrum DESY in Hamburg schon eine recht genaue Vorstellung davon, was beim Urknall bei der Entstehung unseres Universums vor sich ging.
Wir kennen gewisse Vorgänge, wir wissen, was nach dem Urknall passiert ist. Wir können mit unseren Beschleunigern eine Energie erreichen, die so ungefähr im Zustand des Universums nach dem eine Zehntelmilliardstel Sekunde nach dem Urknall entspricht. Dort herrschten dann Energien, Energiedichten, die sozusagen eine Demokratie der Teilchen und der Kräfte zeigt. Es gab nur eine Kraft, aus der dann die 4 Kräfte, die wir heute kennen, vermutlich entstanden sind. Und alle 12 Elementarteilchen kamen gleichberechtigt vor. Materie und Antimaterie kamen fast gleichberechtigt vor, sogar einen kleinen Unterschied. Und diese Entwicklung der Kräfte und der Materiebausteine, die können wir heute recht konsistent mit dem Standardmodell nachvollziehen und darstellen.
Das Universum und den Aufbau der Materie zu verstehen, ist eine der großen Fragen der Menschheit. Um den Antworten auf die Spur zu kommen, entwickeln die Forscher immer größere und immer kompliziertere Maschinen. Eine zentrale Rolle spielen dabei riesige Computer. Und genau darum geht es jetzt in unserem Hörstück Schon gewusst.
Schon gewusst, dass elektronische Superhirne uns eine künstliche Welt vorspielen?
Durch Beobachtung, Nachahmung und Logik können wir unserer Welt einige Geheimnisse entlocken. Doch viele Dinge sind so rätselhaft, dass sie unseren geistigen Horizont bei weitem übersteigen. Nehmen wir einmal das so naheliegende Gehirn. Selbst der intelligenteste Wissenschaftler vermag heute nicht genau zu sagen, wie sein eigener Denkapparat funktioniert. Und das ist nur eine von vielen ungelösten Fragen. Wie bilden sich schwarze Löcher? Wie formen sich Atomkerne aus Quarks? Oder wie entsteht das Erdmagnetfeld? Diese Phänomene sind so eigenartig wie das Wissen über sie. Je mehr Türen wir öffnen, desto mehr neue Türen finden wir dahinter verschlossen. Und je weiter wir gehen, desto größer wird der Berg aus Puzzleteilen, aus dem ein kompliziertes Bild zusammengesetzt werden soll. Vor solchen naturwissenschaftlichen Mammutaufgaben kapituliert jeder normale Heimcomputer.
Ein Fall für ein elektronisches Superhirn. Eins davon arbeitet im Helmholtz-Forschungszentrum Jülich, der Supercomputer Jump. Wie Kadetten in Paradeuniform steht eine Armee von schwarz lackierten Computerschränken zackig in Reih und Glied und wartet auf ihren Einsatzbefehl. Zusammen erreichen sie eine Spitzenleistung von 8,9 Teraflops. Das sind unvorstellbare 8,9 Billionen Rechenschritte pro Sekunde. Zur Speicherung ihrer Daten steht ihnen ein Magnetkassettenroboter mit einer Kapazität von 2,2 Petabyte, das sind 2,2 Millionen Gigabyte, zur Verfügung. Genügend Platz und Geschwindigkeit, um in einer virtuellen Welt reale Vorgänge durchzuspielen. Doch das Bessere ist der Feind des Guten. Während wir noch Jump bewundern, steht schon sein Nachfolger mit dem Namen JUBL, kurz Jubel, datenhungrig auf der Schwelle einer neuen Dimension. Noch schneller, noch unvorstellbarer, noch fantastischer. Angesichts solch maschineller Überlegenheit bekommt es mancher Mensch mit der Angst zu tun. Angst, für immer in einer fremdgesteuerten Scheinwelt gefangen zu sein. Wenn auch Sie dieses Gefühl beschleicht, dann schalten Sie am besten jetzt den Computer aus und machen einen Waldspaziergang.
Es ist schon erstaunlich, was ein leistungsfähiger Computer alles simulieren kann. Übrigens wurde auch unser Geräusch des Monats am Computer simuliert. Doch bevor ich Ihnen verrate, um was es sich dabei handelt, hören Sie noch die Helmholtz-Meldungen von Rainer Müller-Müffelmann aus der Geschäftsstelle der Helmholtz-Gemeinschaft in Berlin.
Helmholtz-Podcast. Meldungen. Eine Heizung 10-mal heißer als die Sonne. Der mit 50.000 Euro dotierte Erwin-Schrödinger-Preis 2006 geht an Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, IPP, in Garching. Das Wissenschaftlerteam hat eine Heizung für die extremen Anforderungen des Fusionstestreaktors ITER weiterentwickelt. Diese Heizung wird benötigt, um den Brennstoff des Kraftwerks, ein Wasserstoffplasma, auf über 100 Millionen Grad aufzuheizen. Die internationale Testanlage ITER, deren Bau in Cadarache, Südfrankreich, kürzlich beschlossen wurde, ist der nächste große Schritt der weltweiten Fusionsforschung. Mit 500 Megawatt erzeugter Fusionsleistung soll ITER erstmals zeigen, dass ein energieliefernes Fusionsfeuer möglich ist. Ziel ist es, ein Kraftwerk zu entwickeln, das ähnlich wie die Sonne aus der Verschmelzung von Atomkernen Energie gewinnt. Ölteppich als Lieblingsspeise. Ein schmieriger Ölteppich kann auch ein Leckerbissen sein. Für das Meeresbakterium Alcanivorax borkomensis ist nämlich Erdöl so nahrhaft wie flüssiges Schwarzbrot. Eigentlich nicht weiter verwunderlich. Schließlich steckt im Öl viel Energie. Um die umweltfreundlichen Ernährungsgewohnheiten des Bakteriums zu erforschen, haben die Biochemiker des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig seine Erbanlagen entschlüsselt. Die Tricks der Bakterien regen bei den Wissenschaftlern den Appetit auf neue Möglichkeiten an. Denn es wäre schon eine elegante Lösung, bei einem Tankerunglück eine einzellige Rettungsmannschaft ausrücken zu lassen, um das Unglück einfach aufzufressen. Galerie der umherirrenden Unterwassersegler. Planktonlebewesen sind geometrische Kunstwerke, bizarre Wesen aus der Unterwasserwelt. Bei so viel Formenvielfalt verliert der Mensch leicht die Übersicht. Um etwas Ordnung in das Durcheinander der Schwebekünstler zu bringen, haben nun die Helmholtz-Biologen des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung ein elektronisches Lexikon im Internet veröffentlicht. Bereits mehr als 3000 Planktonlebewesen stellen sich mit ihrem Porträt in dieser frei zugänglichen Datenbank vor. Nicht nur interessant für Biologen, sondern zum Beispiel auch für Designer, um sich Anregungen aus der kreativen Natur zu holen. Sie finden die Plankton-Galerie auf den Internetseiten des Alfred-Wegener-Instituts unter www.avi-bremerhaven.de/planktonnet.
Soweit die Helmholtz-Meldungen. Und jetzt werde ich auch endlich verraten, was unser Geräusch des Monats ist. Haben Sie es gewusst? Es handelt sich tatsächlich um den Big Bang, den Urknall. Der amerikanische Physikprofessor John Cramer von der University of Washington in Seattle hat am Computer simuliert, wie sich der Urknall angehört hätte. Denn genau genommen existiert Schall auch ohne das Medium Luft. Anhand der kosmischen Hintergrundstrahlung hat Cramer errechnet, welches Geräusch das Universum während der ersten 760.000 Jahre seiner Entwicklung machte. Sozusagen der Geburtsschrei unseres Universums. Der Helmholtz-Podcast geht damit zu Ende. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Monat wieder dabei, wenn es heißt Ohren auf für Wissenschaft. Mein Name ist Sabine Lüders. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Der Helmholtz-Podcast. Ohren auf für Wissenschaft.